Boot und zuvor mit Affen und Menschen beschäftigt haben, wollen wir das Thema Erdschichten aufgreifen. Wieder gehen wir zuerst in das Erdgeschoss und schauen einfach mal, was sind die Fakten, was ist das Beobachtbare. Nun, es ist eine Tatsache, weltweit gibt es Erdschichten. Wie Sie das zum Beispiel hier sehen auf dem Bild, diese geologischen Erdschichten, gerade in den Alpen der Schweiz können Sie gewaltige solche Schichtenpaketen bewundern, wenn Sie Wanderungen machen in unserem wunderbaren Land. Sie merken, ich beginne gleich zu schwärmen. Aber wir fragen uns natürlich jetzt, woher kommen denn diese Erdschichten? Wie sind die entstanden? Und dazu müssen wir natürlich wieder in den ersten Stock gehen. Nun, in der Evolution, in der Evolutionslehre sagt man sich, diese Ablagerungen, diese Sedimentschichten, die sind so entstanden, wie auch heute ansatzweise Schichten entstehen. Nämlich Millimeter um Millimeter. Zentimeter um Zentimeter werden abgelagert in Jahrtausenden und Jahrmillionen durch Erosion, Windabtragung, Wasserabtragung und so weiter wird Gestein gelöst und transportiert in einem anderen Ort wieder ausgelagert und so entstehen dann ganz, ganz allmählich in großen Zeiträumen kleine Schichtenbildungen. Aber man denkt in der Evolution, nun gerade diese gewaltigen Schichtenpaketen in der Schweiz, die können eben nur in ganz gewaltigen Zeiträumen von Millionen von Jahren entstanden sein. Man geht also davon aus, was man heute so normalerweise beobachtet. Ich sage normalerweise, denn man kann auch anderes beobachten. Erinnern sich die Eltern unter Ihnen vielleicht an den Ausbruch des St. Helens Vulkans in Amerika. Das war ja eine Mini-Katastrophe. Aber in kürzester Zeit, in der Zeit von Stunden und Tagen, sind dort neue Erdschichten gebildet worden, richtige meterdicke Pakete in einer kleinen Mini-Katastrophe. Also nicht Jahrmillionen, sondern in der kürzester Zeit wurden da geologische Formationen, wie wir sie auch in der Schweiz sehen können, oder auch in Deutschland, wurden gebildet. Nun, die Bibel spricht über die Schöpfung, 1. Mose 1 und 2, aber in späteren Kapiteln, 1. Mose 6 bis 9, da spricht die Bibel über die Sintflut. Als eine weltweiten Katastrophe durch Wasser. Und im Buch Hiob, ein Buch, das die Zeit beschreibt in den Jahrhunderten nach der Sintflut, da finden wir sehr viele Katastrophen, die Folgekatastrophen waren der Sintflut. Ja? Also durch die Sintflut kam nach der Bibel eine so gewaltige Bewegung, die hat nicht einfach plötzlich aufgehört, am Ende der Sintflutgeschichte, sondern das hat lange Nachbeben gegeben, die man im Buch Hiob zum Beispiel beschrieben findet. Also, da haben wir eine ganz gute Erklärungsmöglichkeit von der Bibel her, dass man die Erdschichten durch die Sintflut und ihre Folgekatastrophen erklärt. Eben als gewaltige St. Helens Katastrophen. Nun schauen wir mal die Schichten an, was man da so sieht. Hier sehen Sie etwas ganz Tolles. Das ist ein Baum, ein versteinerter Baum, der steht aufrecht in Erdschichten drin. Und solche Bäume hat man gefunden bis 17 Meter lang. Das ist ein bisschen komisch. Wenn diese Erdschichten ganz allmählich gebildet worden wären, diese 17 Meter, ja, Dicke, dann wäre der Baum schon längst verfault und verrottet. Man würde keine Spur mehr finden. Der ist aber versteinert. Das heißt also, dieser Baum musste ganz schnell in diesen gewaltigen Schichtenbildungen eingelagert worden sein und so konnte er sich luftdicht abgeschlossen Abgeschlossen vom Sauerstoff konnte er sich eben verwandeln in Stein. Hier sehen Sie eine Erdschichtung, die man immer wieder beobachten kann. Das ist eine sogenannte Kreuzschichtung. Sehen Sie das? Kreuzschichtungen, die entstehen nicht Millimeter und Millimeter in Jahrtausenden und Jahrmillionen. Wir können im Labor das nachsimulieren, und zwar in starken Wasserturbulenzen wird das Sediment im Wasser abgelagert und kann genau diese Form von Schichten bilden, Kreuzschichtungen. Ja? Also, die Erfahrung zeigt, solche Schichten entstehen, aber nie auf die Art und Weise, wie man sich das so vorstellt, allmählich, sondern das ist mindestens eine Mini-Katastrophe. Und wenn das nun ganz gewaltige Schichtpaketen sind, die kreuzgeschichtet sind, dann ist das eben eine Maxi-Katastrophe. Wenn man also weltweit die Schichten so untersucht, dann muss man sagen, sowohl Fossile als auch geologische Funde weisen auf eine gewaltige Überschwemmung hin. Das, was Sie in den Alpen sehen können, solche Formationen entstehen nicht heute. Das, was heute abgeht, wird nie solche Formationen bilden. Das, was Sie da sehen können auf jeder Wanderung, das sind Folgen von Katastrophen, die alles übersteigen, was die Menschheit je in unserer Zeit gesehen hat und sich vorstellen kann. Nun, direkt verhängt mit dem Thema Erdschichten ist natürlich auch das Thema Fossilien, Versteinerungen. Es ist wieder eine Tatsache im Erdgeschoss. Weltweit gibt es Milliarden von Fossilien. Nicht Millionen, Milliarden. Allein zum Beispiel in Afrika gibt es eine Stelle, ein Gebirge, wo Milliarden von Fischen versteinert sind. Aber Sie finden Gegenden, wo es wahre Massengräber gibt von Tieren, die auf engstem Raum zusammengeschüttet und versteinert sind. Woher kommt das? Wie kann man sich das erklären? Also die Tatsache ist diese, in den Erdschichten findet man versteinerte Pflanzen, Tiere und auch Menschen. Woher kommt das? Nun, normalerweise entstehen ja keine Fossilien. Denken Sie an den Wilden Westen. Als die Weißen kamen und in den Prärien diese Bisonherden ins Visier nahmen. Das war ja die Nahrung der Indianer. Die haben schön geordnet die Bisons geschlachtet nach ihren Bedürfnissen, Fleischbedürfnissen. Aber dann kamen die Weißen und die haben einfach so als Freude am Ballern haben sie diese Herden niedergeschossen. Millionen von Kadavern haben die Prärien Amerikas geziert. Wenn man das ironisch so sagen darf. Und nun, wo sind die heute? Nirgends mehr. Die sind alle nach dem normalen Recyclingvorgang in der Natur abgebaut und worden und sind verschwunden. Keine Fossilien. Ja, gut, das ist ja ganz normal. Jeder weiß das, dass der sich damit ein bisschen nur schon beschäftigt hat. Wie entstehen Fossilien? Ganz besonders günstig bei Verschüttungen in Schlamm und fließendem Wasser. Dann können, müssen nicht, aber dann können Fossilien entstehen. Nun, also mindestens eine Mini-Katastrophe braucht es. Das Normale bringt keine Fossilien. Aber was wir sehen weltweit, diese Milliarden und diese Massengräber, die zeugen von einer Katastrophe, wie das die moderne Menschheit sich nicht vorstellen kann. Schauen Sie mal dieses schöne Bild an. Ich weiß nicht, ob das Frühstück war oder Mittagessen. Aber eines ist klar, dieser Fisch verschlingt diesen anderen Fisch, aber in dem Moment ist er verschüttet worden und er konnte den Fressakt nicht mehr zu Ende führen. Das ist also nicht Millimeter um Millimeter gegangen, ja? Ganz klar nicht. Hier ein versteinerter Krebs. Und der ist sehr, sehr eindrücklich. Voll Lebenswillen. Sie sehen, der wurde dreimal verschüttet. Der war schon mal da. Und dann kam eine Schlammschüttung. Der ging weiter, der war noch nicht tot. Und wollte sich befreien. Kam bis zu diesem Punkt hier. Und dann kam wieder eine Schüttung. Und der war immer noch nicht tot. Der wollte leben. Und ging weiter ein weiteres Mal nach oben. Und dann war das letzte Mal. Einfach um zu zeigen, wie das nicht einfach so Millimeter in Jahrtausenden geht. Bei diesen Zeugnissen. Dieses Krokodil ist doch ganz toll. Dinge bis in Details sind erhalten. Schauen Sie die Zähne an, die Struktur der Haut und so weiter. Nun, das ist nicht eine ganz gemütliche Stellung für ein Krokodil, oder? Nicht ganz gewöhnlich. Es könnte sein, dass das sogar die Stellung des Todeskampfes ist. Nicht zwingend. Das ist schon wieder Interpretation, oder? Aber das könnte vom Todeskampf zeugen. Auf jeden Fall ist klar, dieses Krokodil wurde plötzlich katastrophisch verschüttet und konnte so versteinert erhalten bleiben. Eine versteinerte Biene! Das gibt's auch. Und nach der Evolutionslehre muss die Millionen und Millionen Jahre alt sein. Aber in dieser ganzen Zeit sollte ja etwas geschehen sein. Eine Veränderung gekommen sein. Aber man hat festgestellt, die Biene hier ist genau gleich wie die heutigen Bienen. Komisch. Ist einfach nichts mehr geschehen über Millionen von Jahren. Aber versteinert ist sie. Übrigens hat dann ein Schlaumeier doch herausgefunden, dass die Fühler dieser Biene ein bisschen breiter sind als die modernen Bienen. Nun, spöttisch könnte man sagen, Kunststück, wenn man so in die Schichten gepresst wäre, hätte ich auch breitere Fühler. Ja, Spaß beiseite. Das hier ist ein Fischsaurier. Sie wissen, das ist ja kein Fisch im eigentlichen Sinn des Wortes. Und darum, Fischsaurier, die haben eben eine Plazenta gehabt, die Weibchen. Und Sie sehen da das Junge, die Jungen hier, ja? Diese Mutter wurde überschüttet von Schlamm und zwar so brutal, dass hinten die ganze Plazenta rausgedrückt wurde. Hinausgeschleudert wurde. Sie sehen da das kleine in detaillierter Abbildung nochmals. Das geht auch nicht Millimeter um Millimeter. Das wäre eine gute Quizfrage, wenn nicht links stehen würde, was es ist, ja? Das ist ein Saurier beim Aussteigen aus dem Ei. Ja, wahrscheinlich sein Bruder, der ist schon früher geschlüpft. Und macht hier fast Geburtshilfe, ja? Auf jeden Fall, dieser Saurier kam aus dem Ei, konnte nicht mal ganz rauskommen und war schon verschüttet und wurde versteinert für uns erhalten. Nun, wir kommen zu einem Fazit. Die Milliarden von Fossilien zeugen von einer weltweiten Sintflut und ihren Folgekatastrophen. Und nun ist Folgendes sehr interessant. Wenn es eine Sintflut gegeben hätte, wie die Bibel das sagt, und die Bibel sagt, dass alle Völker der Welt zurückgehen auf Noah und seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, aber dann könnte man doch logischerweise erwarten, dass es bei den Völkern weltweit wohl noch Überlieferungen dieser Sintflut geben sollte. Mündlich überliefert. Nun, heute kennen wir über 300 Sintflutberichte von Völkern aus allen 5 Kontinenten. Sie sehen hier auf dieser Karte, in Europa, im alten Europa gab es solche Flutgeschichten, bevor die Bibel nach Europa kam, ja, selbstverständlich. Auch in Asien, im Bereich von China, Indien, bis nach Australien, in ganz Afrika, Südamerika, Mittelamerika, sehr viel in Nordamerika bei den Indianern. Und das Erstaunliche ist, man hat sich Mühe gegeben, diese Sinnflutberichte zu vergleichen. Ich habe selber über 100 gelesen. Und da gibt es ganz erstaunliche Übereinstimmungen, sogar bis in Details. Bei den alten Indern, da wird berichtet, dass dieser Überlebende der Sintflut überlebt hat mit 3 Söhnen. Ja? Und die heißen Sierma, Charma und Hyapet. Und in der Bibel heißen sie Sem, Ham und Japhet. Also solche Übereinstimmungen oder Details, dass am Schluss der Sintflut Vögel ausgeschickt wurden, das können Sie in ganz fremden Kulturen auch finden. Woher kommt das? Das muss Bauchweh machen, oder? Aber auch da hat es schlaue Leute gegeben, die haben ein Argument gefunden, indem sie die Missionarshypothese entwickelt haben. Ja, das war natürlich so. Missionare sind nach Amerika zu den Indianern gegangen und zu den Schwarzen nach Afrika und nach Australien und auf Papua-Neuguinea und so weiter. Und die haben ihnen aus der Bibel erzählt. Und die Leute haben das aufgenommen und haben das verarbeitet und haben einen Mythos daraus gemacht. Und das sind nun diese Sintflutgeschichten. Nun ist es natürlich so, dass diese Sintflutgeschichten, die sind richtig eingebettet in viele lokale mythologischen Gedanken. Und Mythologien entwickeln sich eigentlich immer über längere Zeiträume in den menschlichen Zivilisationen. Das ist nicht etwas, dass so ein Missionar kommt, man hört eine Geschichte und dann macht man schon einen Mythos draus, ja? Aber viel stärker ist folgendes Argument. Man findet solche parallelen Geschichten zur Bibel, die stimmen überein mit der Sintflut. Man findet solche über den Turmbau von Babel und der danach erfolgten Sprachenverwirrung. Man findet parallele Geschichten über das Paradies, den Sündenfall und so weiter. Aber sie finden keine weltweiten Geschichten über biblische Themen, die nach der Zerstreuung der Menschen beim Turmbau von Babel in der Bibel eingeordnet sind. Also zum Beispiel nicht die Geschichte vom Auszug aus Ägypten in einer indianischen Version oder die Geschichte mit Jona und dem Fisch in Papua-Neuguinea und in Australien und in Afrika. Also die Parallelen gehen effektiv dorthin, bis zu dem Punkt, wo nach der Bibel die Menschheit einen gemeinsamen Ursprung hatte. Und nachher nicht mehr. Und das zerschlägt natürlich die Missionarshypothese. Denn sonst müsste es auch weltweit Parallelen geben zu Geschichten aus dem späteren Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Aber das ist nicht so. Nun, die Bibel berichtet über die Sintflut, über Noah und seine Söhne Sem, Ham und Japhet mit ihren Frauen. Dann, wie sie sich wieder vermehrt haben nach der Sintflut und wie es dann zum Turmbau von Babel in Südirak gekommen ist. Und von da aus haben sich dann die Japhetiten verteilt, sie sind teilweise nach Europa gegangen, Hamiten sind nach Afrika gegangen und so weiter und so fort. Und die Bibel berichtet, so hat sich die Menschheit dann wieder ausgebreitet. Und das gibt uns gleich noch eine Erklärung, warum gibt es eigentlich verschiedene Rassen? Warum gibt es Schwarze, Rote, Gelbe und Weiße? Nun, wir wissen, wie das geht beim Züchten. Ja, ich meine jetzt bei Hunden und so weiter. Wie kann man eine neue Hundeart züchten? Ja, man hat, sagen wir, eine Gruppe von Hunden. Und nun nimmt man aus dieser größeren Population, sagt man, nimmt man einige Exemplare, einige Paare heraus. Und man lässt nur noch diese Paare sich miteinander fortpflanzen. Die dürfen nicht mehr zur Ursprungspopulation zurück. Und auf diese Weise können sie in wenigen Generationen neue Rassen kreieren. Das sind ganz, ganz tolle Sachen, was da rausgekommen ist. Und manchmal ein bisschen weniger toll, ja? Ja, man hat ja zum Beispiel extra ganz aggressive Hunde züchten wollen und immer die aggressivsten herausgenommen und die dann miteinander wieder gekreuzt, bis man eben Pitbulls hatte. Ja? Hunde, die einfach nur darauf warten, bis sie zuschlagen können und nicht mehr loslassen. Ja, nun, in der Genetik sagt man, das ist ein Flaschenhalsereignis. Unten ist die Flasche dick, ja, da hat man die Ursprungspopulation und dann gibt es eine Verengung. Das ist der Flaschenhals. Und bei diesem Ereignis können neue Rassen entstehen. Nun, genau das ist geschehen bei der Sintflut. Vorsintflutlich gab es eine Ursprungspopulation. Und dann wurden durch die Sintflutkatastrophe diese Grundpopulation ausgelöscht. Es blieben 8 Exemplare übrig. Entschuldigen Sie jetzt diese Sprechweise. Einfach um die Analogie deutlich zu machen. Noah, seine 3 Söhne und ihre Frauen. Und die haben sich natürlich nur noch auf dieser Linie weiter fortgepflanzt. Und so konnten Informationen, die schon in den Genen vorhanden sind, im Code, die aber normalerweise nicht herauskommen, nicht sichtbar werden, die können dann sichtbar werden. So geht es bei der Zucht. Und dann gab es wieder eine Gründerpopulation in Babel. Die wollten ja immer zusammenbleiben, sich nicht zerstreuen. Und dann kam wieder ein Flaschenhalsereignis, die Sprachenverwirrung. Und so hat sich diese Gründerpopulation in kleinere Sippen und Stämme aufgesplittert. Und die haben natürlich dann nur noch untereinander geheiratet. Die Japhetiten in Europa, die Kelten und die Germanen haben dann nicht mehr geheiratet mit den Leuten aus Indien und aus Äthiopien und so weiter. Und so konnten neue Rassen entstehen in kürzester Zeit. Auf ganz normalem Weg, ohne Mutation übrigens. Nun, wenn wir all diese Dinge so durchdenken, kommen wir zu dem Punkt, es ist doch wunderbar, die Bibel zeigt, woher wir kommen. Und sie zeigt auch, wohin wir gehen. Wissenschaftlich kann man das nicht, weil wir nicht Zeitmaschinen haben, um zurückzugehen. Wir können nur so spekulieren über die Vergangenheit und aus den Funden etwas zusammenstellen. Aber wie man das macht, das ist sehr subjektiv. Das ist eben der Bereich des ersten Stockes. Spekulation, Philosophie, Weltanschauung, das hat alles dort seinen Platz. Aber zu sagen, man hat mit Spekulation und Philosophie die Wahrheit gefunden, muss man schon aufpassen, oder? Aber die Bibel zeigt uns, woher wir kommen, und wir sehen auch, wie man die Dinge, die man heute beobachtet, mit der Bibel eigentlich sehr schön erklären kann. Aber ich möchte jetzt fragen, was ist eigentlich schwer, zu sagen, was in der Zukunft geschehen wird oder das, was in der Vergangenheit geschehen ist? Beides kann die Wissenschaft ja nicht. Ja, sie kann nicht zurückkehren in die Vergangenheit, um wirklich zu sehen, wie es geschehen ist. Und man kann nicht in die Zukunft fliegen, um zu sehen, wie es einmal sein wird, in 1000, 2000 Jahren. Nun, aber die Bibel spricht über die Vergangenheit und über die Zukunft. Biblische Prophetie. Wie ist das möglich? Nun, in der Aufklärungszeit haben die Philosophen in Europa gesagt, biblische Prophetie gibt es nicht. Alles, was da Prophetie ist, das wurde später geschrieben. Nach der Erfüllung wurde die Prophetie gegeben. Das gibt's gar nicht. Es gibt keinen Gott, der eingreift und Prophetie gibt. Ja gut, machen wir aber ein Beispiel. Heute haben wir ja Handschriften des Alten Testamentes. Bis in vorchristliche Zeit zurück, durch die Qumran-Handschriften. Also wir wissen, dass die 5 Bücher Mose zum Beispiel geschrieben worden sind, lange vor der Erfüllung dieser Prophezeiungen. Ich gebe Ihnen hier ein paar Beispiele und schließe damit ab. Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Mose sagte voraus um 1560 vor Christus, wenn die Juden den Messias verwerfen, dann wird es zu einer Katastrophe kommen. Aber die Katastrophe hat er im Detail beschrieben. 3. Mose 26, 31. Und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euch in euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Im Jahr 70 nach Christus, wenige Jahre nach der Kreuzigung des Messias, Jesus, haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, den Tempel zerstört und dem jüdischen Staat ein Ende gemacht. Genau wie es hier steht. Ich lese weiter. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Nun, es ist eine Tatsache. Ab dem Jahr 70 nach Christus ist dieses wunderbare Land Israel nach und nach verödet und verwüstet. Es ging Jahrhunderte. Der Höhepunkt war erreicht im 19. Jahrhundert. Ja, aber das wurde lang vorher geschrieben. Das wissen wir durch die Qumranfunde. Und Mose schreibt in 5. Mose 28, 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Das jüdische Volk wurde ab dem Jahr 70 nach Christus in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle Völker der Welt zerstreut. In alle 5 Kontinente. Darum gibt es Juden überall. Und ständig von einem Ort zum anderen mussten sie gehen. Mose schreibt weiter, und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Die Juden wurden verfolgt durch alle Jahrhunderte hindurch, von 70 nach Christus bis heute. Im Ganzen 13 Millionen Tote. Vom Jahr 70 bis heute. Genau wie es hier beschrieben wird. Und die Juden hatten nie Sicherheit, wo sie wohnten. Ob sie in Osteuropa waren, ob in Russland, ob in Indien, ob im Irak, ob in Saudi-Arabien, ob in Marokko, wo auch immer, ständig unsicher. Sie wissen, viele Juden heißen Rubinstein, Goldmann, Silbermann und so weiter. Woher kommt das? Blauenstein. Viele Juden haben gemerkt in der Vergangenheit, wir sind ja nirgends sicher. Ja, und was sollen wir machen, wenn wir vielleicht morgen schon wieder fliehen müssen, an einen anderen Ort, mit den 6 Kindern? Was sollen wir mit den Möbeln und dem Besitz machen? Am besten, wir handeln mit Edelsteinen. Ein paar Edelsteine kann man nachts in die Rocktasche tun und dann die Kinder an der Hand nehmen und aufbrechen, gehen. Ja, das erinnert daran, dass Juden oft mit Edelsteinen arbeiten mussten. Das war ihre kleine Versicherung, weil sie ständig verfolgt, gehasst und unerwünscht waren. Und das hat Mose alles vorausgesagt. Diese Stelle wird in der Synagoge nur mit gedämpfter Stimme vorgetragen. Alle in der Synagoge sind jedes Mal erschüttert, wenn diese Worte kommen. Man könnte meinen, das sei in Konzentrationslager geschrieben worden. Ist es aber nicht, meine Damen und Herren. Das ist Prophetie aus der Bibel. Und so etwas gibt es nicht im Koran, nicht in den buddhistischen Schriften, nirgends in der Welt, nur in der Bibel. Ja gut, das ist aber das Zeichen, dass durch die Bibel der Gott spricht, der die Welt erschaffen hat. Und der Gott, der weiß, was kommen wird in der Zukunft, auch mit seinem Volk, auch die Nöte seines Volkes, der weiß auch, was geschehen ist in der Zeit der Schöpfung. So ganz logisch. Ja, und das ist das Schöne. Die Bibel zeigt, woher wir kommen und wohin wir gehen. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Als zum ersten Mal Missionare nach Irland kamen, vor vielen Jahrhunderten, da waren diese Missionare mit den heidnischen Irländern zusammen in einem Raum, schmalen Raum. Die Fackeln brannten an den Wänden. Es war Nacht. Und die Fenster waren offen. Dann kam plötzlich ein Vogel rein, flog herum ein paar Mal und dann ging er zum anderen Fenster wieder raus. Und dann haben die Heiden den Missionaren gesagt, die europäischen Heiden, wenn ihr uns sagen könnt, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann wollen wir Christen werden. Das sind die tiefsten Fragen des Menschseins. Und die Wissenschaft ist eine ganz tolle Sache, an ihrem Platz, aber sie kann uns diese Fragen nicht beantworten. Aber die Bibel kann es. Sie zeigt uns, woher wir kommen, wohin wir gehen. Sie zeigt uns, wer wir sind, was der Sinn des Lebens ist. Und dann an diesem Punkt möchte ich auch heute Abend noch ein paar wichtige Dinge dann weiterführen. Vielen Dank für Ihr geduldiges Zuhören.